Ja, Pfingsten, Heiliger Geist. Wir kennen diese Geschichte, wundern uns auch immer mal wieder darüber, aber ich weiß nicht, wie es euch so geht. So direkt erleben wir das hier nicht. Da habe ich für diese Predigt lange drüber nachgedacht. Die Gabe des Heiligen Geistes, da haben wir Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Wir werden zu Gottes Kinder, zu seinen Gesandten. Also wir sind Nachfolger von Jesus und durch den Heiligen Geist führen wir den Dienst, den Jesus begonnen hat, in dieser Welt weiter. Wir verkündigen das Evangelium, wir erzählen den Menschen, dass sie gerettet sind, dass Gott sie liebt. Aber so mit Heilung und Wunder erleben wir eher selten. Aber dort in dieser Apostelgeschichte geht es weiter. Das war erst der Anfang. Mit Pfingsten und so, wie wir diese Geschichte gerade gehört haben, beginnt das Zeitalter des Heiligen Geistes, könnte man sagen. Und das hat noch nicht aufgehört. Himmelreich Gottes, so wie Jesus sagt, beginnt hier und jetzt in uns. Nach Pfingsten ändert sich alles. Gott wirkt durch den Heiligen Geist in einer radikal neuen Weise in den Menschen und auch in uns. Es sind jetzt nicht mehr die Gebote von außen, die uns auf den Weg zu Gott bringen, sondern es ist eine Kraft von innen, die jetzt vollbringen möchte, was die Gebote schon immer wollten. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Reich Gottes hier auf Erden. Der Heilige Geist verändert die Menschen und erneuert Menschen und bevollmächtigt Menschen, so wie wir das auch gerade hier gesehen haben. Petrus, ein Fischer vorher, plötzlich hält er eine vollmächtige Predigt, nachdem er diese Heilige Geist-Erfahrung gemacht hat. Und die Apostelgeschichte ist genau genommen gar nicht die Geschichte der Apostel, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes, der durch die Menschen wirkt. Und das hat mich interessiert, so in der Vorbereitung von der Predigt, und habe gedacht, das schaue ich mir mal genauer an, wo und wie kommt denn der Heilige Geist konkret so als Wort, als Person vor in der Apostelgeschichte und was tut er, was bewirkt er? Da gibt es eine lange Liste. Ich musste leider kürzen. Ich hätte sie gerne euch komplett vorgestellt, aber ich mache jetzt nur mal eine Auswahl von den Menschen oder von den Gemeinden oder Gruppen, die wirklich so eine Heiliggeisterfahrung gemacht haben. Ja, sie beginnt hier mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und auch hier sehen wir schon, welche Auswirkungen hat das hier auf die Jünger? Sie sprechen in fremden Sprachen und sie haben Mut zur Verkündigung und eine große Vollmacht zur Verkündigung. Und der Heilige Geist bewirkt Umkehr und Glaube bei den Hörenden. Und wenn ihr die Geschichte noch weiter lest, es kommen 3000 Menschen zum Glauben an Jesus und lassen sich taufen. Und immer wieder steht dann in der Bibel, sie sind erfüllt von großer Freude. Und dem Lob Gottes, also auch etwas, was der Heilige Geist bewirkt. Und weiter sehen wir, also gerade auch Petrus, der ist da sehr exemplarisch, sie tun Zeichen und Wunder. Ganz viele Menschen werden geheilt. Und in der Gemeinde, die täglich zusammenkommt, ist eine große Einheit, eine Großzügigkeit, Nächstenliebe und ganz viel Gebet. Auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte durch. Immer wieder lesen wir von diesen Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir lesen, dass sie freimütig, also ohne Angst und mit Freude von Jesus weitererzählen. Und Petrus tut das und wird dann auch relativ schnell verhört, er heilt jemanden und er kommt dann von diesem Verhör zurück, also die obersten religiösen Führer, denen war das suspekt, was hier passiert und Menschen kommen zusammen und 3000 lassen sich taufen und es passieren Zeichen und Wunder, oh, da passiert was, was außerhalb ihrer Kontrolle ist. Petrus wird verhört, darf aber dann wieder zurückgehen und erzählt dann der Gemeinde, was passiert ist und die Gemeinde, sie merken schon, okay, wir sind nicht alle für uns, sondern da kann Widerstand kommen und da kommt Widerstand. Da kann auch Verfolgung kommen. Sie wissen ja auch, das hat Jesus ja auch vorausgesagt. Jesus hat gesagt, so wie sie mich verfolgen und töten, werden sie euch auch verfolgen und töten. Aber was macht die Gemeinde? Sie kommt zusammen, betet, lobt Gott und sie beten, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gibt, dass sie mit allem Mut und mit Kühnheit das Evangelium verkünden und Zeichen und Wunder wieder geschehen. Und das ist fast eine Wiederholung von dieser Pfingstgeschichte, denn der Heilige Geist kommt wieder mit Macht auf die ganzen Männer der Gemeinde auf sie. Und es ist ein Erdbeben, diesmal so kein Sturm und keine Feuerflammen, sondern ein Erdbeben passiert. Und sie loben Gott und danken Gott. Und so verbreitet sich das Evangelium nicht nur in Jerusalem. Wir lesen das hier. Nachdem sie so gebetet hatte, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüsselvers, wenn es um die Wirkungen des Heiligen Geistes geht. Sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Wir bekommen den Heiligen Geist nicht, um unser Leben zu optimieren, alle Not und Krankheit von uns fernzuhalten und ein erfolgreiches Leben zu führen. Der Heilige Geist wird uns gegeben, damit wir mutig und offen Gottes Wort verkünden und von Jesus erzählen. Und das tun die Gläubigen in der Apostelgeschichte. Sie erzählen mutig, furchtvoll, kraftvoll von Jesus. In Kapitel 6 lesen wir von diesem Diakon Stephanus. Da heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 8, Stephanus war ganz erfüllt von der Gnade und Kraft Gottes und so konnte er bei dem Volk Wunder und große Zeichen vollbringen. Also Gnade bedeutet hier nicht, wenn wir von Gnade sprechen, dann ist unsere Vorstellung eher von Gott ist uns wohlgesonnen, er vergibt uns, er ist nachsichtig. Und ja, das Gnade hat auch diese Bedeutung. Aber hier bedeutet Gnade noch mehr, nämlich die volle Zuwendung Gottes zu einem Menschen. Gottes volle Aufmerksamkeit, eine volle Gegenwart. Und daraus entsteht diese Kraft und die Fähigkeit, Wunder und Zeichen zu tun. Aber noch mehr. Stephanus aber redete mit großer Weisheit und Kraft, die Gottes Geist ihm gab. Und deshalb konnten sie seinen Worten nichts entgegensetzen. Also Stephanus war sozusagen der erste Apologet, jemand, der das Evangelium verteidigen konnte. Er setzte sich allen Fragen aus und beantwortete sie durch die Schriften, die die Menschen kannten, das, was wir Altes Testament nennen. Und bewies so, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und dass das alles sein musste. Und wir sehen hier, dass der Heilige Geist ihm diese Weisheit und diese Kraft gibt. Dass er das nicht von selber aus kann, dass es nicht besonders klug und intelligent ist, war er vielleicht auch, aber es ist der Heilige Geist, der in ihm wirkt. Ja, und Stephanus, einige von euch wissen das, wird schließlich hingerichtet. Er ist einer der ersten Märtyrer. Und während sie ihn steinigen, weil sie sich so über ihn aufregen und ihm nichts entgegensetzen können, lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 55, Stephanus blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit und Jesus, der an der Seite Gottes stand. Also auch hier, das ist etwas, was der Heilige Geist macht, uns zu vergewissern, Gott ist da, Gott ist nah. Stephanus hat hier einen Blick in den Himmel, aber der Heilige Geist bewirkt in uns die Erkenntnis und auch die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes, der Gegenwart von Jesus. Dass wir nicht allein sind in unserer Not. Und selbst kurz vorm Tod ist Jesus da. Und Stephanus weiß, wohin er geht. Gnade und Kraft in der Sprache der Bibel. Gott ist mit seiner ganzen Aufmerksamkeit, mit seiner vollen Zuwendung, mit seiner Liebe bei mir und in mir. Und Gott hört mein Gebet. Er hört mein Gebet. Und das ist auch das, was Jesus verheißen hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und an einer anderen Stelle fügt er noch hinzu, und das ist wichtig, da kommen wir noch drauf, wenn ihr nach Gottes Willen betet. Der Geist lässt uns Gottes Willen tun. Und Zeichen und Wunder und Gebetshörung sind uns verheißen, wenn wir Gottes Willen tun und wollen, dass Gottes Wille geschieht. Also es geht nicht um meinen Willen und meine Wünsche, sondern dass Gottes Wille hier auf dieser Erde geschieht. Natürlich ganz konkret in diesen Situationen, wo wir sind, aber auch das große Ziel, das Gott vorhat, alle Menschen zu erreichen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so beten wir. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, haltet ihr meine Gebote. Und was, wie fasst Jesus seine Gebote zusammen? Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Stephanus ging es niemals um sich selbst. Es war nicht sein Ziel, ein berühmter Prediger und Wunderheiler zu werden. Er stellte sich und sein Leben einfach in den Dienst von Gott, in diesen Liebesstrom von Gott und ließ sich in die Welt senden, und zwar überall hin. Er wird nicht vor Verfolgung bewahrt. Er wird nicht durch ein Wunder vom Tod gerettet. Aber er war in einer engen Beziehung zu Jesus. Jesus in ihm und er in Jesus bis zum Ende durch den Heiligen Geist, den er bekommen hat. Anderes Beispiel. Philippus, auch ein Diakon. Also Diakone sind Leiter in dieser großen Gemeinde in Jerusalem gewesen. Wenn da 3000 Leute in einer Gemeinde sind, braucht es ja noch andere Leiter außer den Aposteln, und sie haben dann Diakone gewählt. Und Philippus war einer von diesen Diakonen. Und Philippus ist als Wanderprediger in diesem Gebiet Samaria unterwegs. Und Samaria, das muss man wissen, das waren Feinde der Juden. Also nicht, dass sie wirklich Feinde waren im Sinne von, die hätten gekämpft. Aber sie standen sich feindlich gegenüber wegen religiösen Fragen. Die Samariter wurden von den Juden verachtet, und die Samariter selber verachteten auch die Juden. Da gab es keine Beziehung, Gemeinschaft unter ihnen. Also er war da unterwegs und er predigte. Menschen kommen zum Glauben, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 6 und 7. Sie, also die Menschen, konnten selbst die Wunder sehen, die er Philippus tat, denn viele wurden von den bösen Geistern befreit und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Also Gott benutzt hier Philippus. Und noch weiter lesen wir von ihm, dass aus Nordafrika ein hoher Staatsbeamter in Jerusalem war, und dieser Staatsbeamte suchte Gott, und er kaufte sich eine Rolle aus der Bibel, eine Jesaja-Rolle, und las die, und er verstand sie nicht. Und dann wieder eine Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Also der Heilige Geist ist auch jemand, der uns führt, der uns leitet, der uns sagt, was wir tun sollen, gerade in diesem Augenblick. So eine leise Stimme in unserem Denken und so einen Eindruck, den wir haben in unserem Herzen. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt, dass ihr Menschen gegenübersteht, Familie, Freunde, vielleicht sogar Fremde, und ihr habt den Eindruck, ihr sollt diese Person ansprechen. Wie geht's dir? Was ist mit dir los? Oder anrufen. Das ist der Heilige Geist in uns, der uns führt. Genauso wurde Paulus auch von Gott auserwählt. Wir kennen diese Geschichte mit dieser Bekehrung. Er begegnet Jesus in einem großen Licht und ist dann erstmal blind. Hananias, einer der Jünger, kommt, betet für ihn. Paulus wird wieder sehend und wird von dem Heiligen Geist erfüllt. Aber die eigentliche Berufung erfolgt viel später. In Apostelgeschichte 13, Vers 3. Da ist diese Gemeinde in Antiochia und wieder kommen sie zusammen und beten und fasten. Also ich bin ja wirklich dankbar, dass wir unser Gebetstreffen hier regelmäßig haben und dass Leute kommen und dass wir beten und das will ich auch weitermachen. Aber wenn wir das lesen, das ist nochmal was anderes. Die kommen hier über Stunden, über Tage, vielleicht sogar über Nächte zusammen und beten und fasten. Um Gottes Willen herauszufinden. Und dann lesen wir, da sprach der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also wieder, der Heilige Geist beruft Paulus und Barnabas und sendet sie in die Welt. Es ist gar nicht die Gemeinde, die das tut, sondern der Heilige Geist. Die Gemeinde tut es dann nur und unterstützt das im Auftrag. Petrus. Ganz viele Geschichten von Petrus in der Apostelgeschichte. Eine suche ich nur aus, die von dem römischen Hauptmann Cornelius. Auch Cornelius ist ein Gottesfürchtiger, also jemand, der in Judäa, wo er da stationiert ist, merkt, okay, ey, das sind nicht die römischen Götter, dieser Gott des Volkes Israel, das ist der eine wahre Gott. Aber Cornelius hatte noch nichts von Jesus gehört. Und Petrus hat dann diese Vision und Jesus sendet Petrus dann zu Cornelius und Petrus weiß erst gar nicht so genau, was er da machen soll, aber er fängt dann einfach an, das Evangelium zu erzählen. Und noch während Petrus spricht, heißt es in Apostelgeschichte 11, der Heilige Geist kam auf die Versammelten herab, also Cornelius und seine ganze Familie und Dienerschaft und alle, die im Haus sind. Genauso, wie es am Anfang bei uns war. Petrus, das muss ich hier noch sagen, erzählt diese Geschichte jetzt zurück in Jerusalem. Also Petrus erlebt das, der Heilige Geist kommt auf diese ganzen, dann geht er nach Jerusalem zurück und hier erzählt er, was er dort erlebt hat. Und er sagt, der Heilige Geist kam auf diese Versammelten herab, diese Nicht-Juden. Genauso wie es bei uns am Anfang war, Gott hat ihnen die gleiche Gabe geschenkt wie damals uns. Also hier wieder ein Mini-Pfingsten, diesmal nicht in einem jüdischen Haushalt, sondern in einem römischen Haushalt. Also die Gabe und die Wirkung des Heiligen Geistes sind nicht auf die Apostel beschränkt. Wir sehen das an Stephanus, an Philippus, Ananias, der Paulus geheilt hat und Petrus bestätigt das, auch der römische Hauptmann hat die gleichen Gaben, die gleiche Kraft, die gleiche Vollmacht von dem Heiligen Geist. Und in den Briefen von Paulus an die Gemeinden in Korinth, in Galatien, an Kolosser, bestätigt er jeweils, dass der Heilige Geist in diesen Gemeinden und in den Gläubigen mit Kraft und mit Zeichen und Wunder wirksam ist. Also es sind nicht nur die Apostel, die Wunder tun. Der Heilige Geist wirkt und kann in allen gleich wirken. Und als Paulus seinen Brief an die Korinther schreibt, bestätigt er das auch. Also was macht der Heilige Geist? Also Paulus fasst das hier so zusammen. Und dann sagt er in 1. Korinther 12, lesen wir das, nun komme ich zu der Frage nach den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Und dann jetzt ab Vers 8. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Einem dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen. Und ein weiterer kann diese Sprache ausdeuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Und er erklärt dann, dass diese Gaben uns als Gemeinde zur gegenseitigen Ermutigung, Erbauung und Stärkung gegeben sind. Wir sollen uns mit diesen Gaben einander dienen. Und auch wir, also es gibt keinen Grund zu denken, dass wir nicht diese Gaben des Heiligen Geistes hier bei uns in der Gemeinde haben. Das wäre völlig unbiblisch. Der Heilige Geist wirkt in uns und er ist auch schon da. Also wirklich, nicht, dass ihr mich falsch versteht, der Heilige Geist ist bei uns und ich erlebe das bei euch. Ich erlebe Ermutigung, ich erlebe Hilfsbereitschaft, ich erlebe auch wirklich so Worte der Weisheit. Ich erlebe, wie ihr euch gegenseitig dient, wie wir Gott loben. Wir erleben auch Gebetserhörungen. Also ja, der Heilige Geist ist bei uns, er ist in uns. Gott ist gegenwärtig. Und ich bin so dankbar, dass ich in der Gemeinde bin, wo der Heilige Geist wirken darf und kann. Und wo ich so viele von euch hier sehe, die mir auch Vorbilder im Glauben sind, die stark sind und die festhalten und die weitermachen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind ein Geschenk. Fähigkeiten, die uns für einen Dienst und für unsere Berufung in der Gemeinde und in der Welt ausrüsten. Und jeder, der an Jesus glaubt und getauft ist, hat den Heiligen Geist. Und er hat auch eine oder mehrere Gaben bekommen. Aber ich habe da echt drüber nachgedacht, weil, ja, also, ich bin sicher, hier ist der Heilige Geist, da zweifle ich kein bisschen dran. Aber ihr merkt schon, da gibt es einen Unterschied, oder? Also das, was wir da in der Bibel lesen, wie das da so war, und das, was wir hier so erfahren, Leute, ich würde wirklich jeden Kranken gerne heilen. Oder dass einer von euch diese Gabe hätte. Und da bete ich auch dafür. Aber ich habe auch keine Antwort, warum das nicht so ist, und ich will auch nicht darüber spekulieren. Denn bei der Vorbereitung für diese Predigt ist mir was anderes wirklich deutlich geworden, was Gott mir so gezeigt hat, so für mich. Weil ich selber will das schon immer. Kann ich nicht noch Zeichen und Wunder tun und so irgendwie? Und wir sollen danach streben, das werden wir gleich auch noch werden. Aber, wie ich das eben schon sagte, wir haben den Heiligen Geist nicht für uns selber bekommen, nicht damit wir Wundertäter oder Wunderheiler werden, sondern dass wir Gottes Willen tun und das Gebot von Jesus erfüllen können. Nämlich den Menschen, die nichts von Gott wissen, Jesus zu erzählen. Und das ist eine Berufung, die wir alle haben. Ja, Paulus und Barnabas sind speziell ausgesandt worden. Aber wenn Jesus sagt, geht hin, geht in alle Welt, erzählt jedem, dass das Reich Gottes nahe ist, heilt die Menschen, helft den Menschen, dann gilt es für jeden von uns. Wir alle haben diese Grundberufung, rauszugehen und Gottes Wort draußen zu verkünden. Eure Freunde, eure Kameraden in der Schule, wo immer ihr seid, Arbeitskollegen, hier draußen auf der Straße, die sollen von Jesus erfahren. Und wir haben den Auftrag, das zu tun. Jetzt, das brauche ich. Das ist das, was wir von der ersten Gemeinde gelesen haben. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Mutig und kühn, könnte man auch sagen, freimütig. Und da habe ich mir überlegt, also mir fällt es leicht, auf Leute zuzugehen. Ich bin einfach so extrovertiert, kann überall auch Leute ansprechen. Aber das Evangelium verkünden ist nochmal was ganz anderes. Und ja, ich habe gelernt, gehorsam zu sein sozusagen und das zu tun. Und ich bin auch schon auf der Straße gewesen und habe das gemacht. Aber bin ich mutig und kühn? Ganz bestimmt nicht. Also nicht in diesem Sinn. Und ich habe mir überlegt, möchte ich das eigentlich? Also, weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber möchte ich das wirklich, dass Gott mich mutig und kühn macht sodass ich auf Leute zugehen kann, ob ich die kenne oder nicht, und ihnen das Evangelium erzählen kann. Weil wenn das passiert, wenn der Heilige Geist wirklich in mir wirkt, dann kann ich nicht Nein sagen, wenn ich da irgendwo in der U-Bahn stehe und jemand steht vor mir. Das ist raus aus der Komfortzone. Und das ist wirklich eine Frage, die ich mir letzte Woche gestellt habe. Will ich eine Wunderheilerin sein? Ja. Und will ich mich von dem Heiligen Geist in die Welt senden lassen? Und zwar mit allem. Und es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich die Gaben um meinetwillen oder vielleicht sogar um euretwillen haben möchte. Oder ob mein Leben Gott ganz gehört und ich mich senden lasse. Dass ich die Gaben habe, um seinen Willen zu tun. Paulus in diesem Kapitel über die Gaben, die ich euch gerade eben vorgelesen habe, ist damit noch nicht fertig. Und er führt genau dieses Problem an. Er sagt, ihr strebt ja nach den höheren Gaben und das ist gut, aber jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das hinausgeht. Und dann kommt er zur Liebe. Dann kommt dieses großartige Kapitel, 1. Korinther 13, über die Liebe. Und ich fasse das zusammen, er sagt, selbst wenn ich die Sprachen der Engel könnte, aber keine Liebe hätte, wäre alles nur Geschwätz und Lärm. Selbst wenn ich Zeichen und Wunder täte und hätte keine Liebe, wäre es nichts wert. Wenn ich prophetisch reden und alle Geheimnisse kennen würde und hätte keine Liebe, wäre das nichts. Die Liebe ist das Wichtigste und die größte Gabe. Und so kommt er in dem gleichen Brief in Kapitel 14, Vers 1 zu dem Schluss, strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Gaben des Geistes. Beides, ne? Also wir dürfen beten, dass Gott uns mehr Gaben schenkt oder dass das, was wir haben, auch entdecken. Aber wichtiger oder Voraussetzung, würde ich sagen, ist die Liebe. Strebt nach der Liebe. In Römer 5, Vers 5 sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also, Liebe Gottes und Heiliger Geist gehören zusammen. Und erstens heißt das, ich weiß und habe erfahren, dass Gott mich liebt, dass ich geliebt bin. Zweitens heißt es, dass ich die Fähigkeit habe, meine Mitmenschen zu lieben. Meine Geschwister in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Aber drittens heißt es noch mehr, wenn es Gottes Liebe ist, die in mir wirkt, dann ist es auch die Fähigkeit, meine Mitmenschen mit der Liebe Gottes zu lieben. Also nicht mit meinen eigenen Gefühlen, die ich habe, sondern Gott teilt sein Herz mit mir, seinen Schmerz mit mir. Ich spüre, was Gott fühlt, wenn er diesen Menschen sieht. Ich spüre die Liebe Gottes für den anderen. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Gott will sein Herz und seine Liebe für die Menschen mit mir und mit euch teilen. Er will, dass du deine Kollegen und deine Freunde ansiehst und spürst, wie sehr Gott Sehnsucht danach hat, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und wenn wir das haben, dann werden wir mutig und kühn. Dann hält uns nichts mehr auf. Aber das ist die Frage, willst du das? Willst du dich von dieser Liebe Gottes so erfüllen lassen, von Gottes Zielen für die Welt, von seiner Sehnsucht, Menschen zu retten und zu heilen und leiden zu lassen? Und in dem Augenblick, wo ich dazu Ja sage, sage ich zu meinen persönlichen Zielen Nein. Das ist die Lebensübergabe. Aber ich glaube, immer dann, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, und das ist einmal und das passiert ja immer wieder, bei mir zumindest, erleben wir auch neu den Heiligen Geist. Wir werden erfüllt. Wir bekommen Kraft, wir bekommen Mut, wir bekommen Trost, wir bekommen Liebe für uns selbst. Und auch darüber hinaus. Ich habe hier nochmal so die Wirkung des Heiligen Geistes. Was passierte in der Apostelgeschichte in den Menschen? Wie wurden sie verändert? Sie bekamen Vollmacht und Mut und Kühnheit. Sie bekamen Kraft. Und Kraft heißt, also körperliche Kraft auch, aber Kraft bedeutet eben auch diese Kraft, Widerstand auszuhalten, Dinge zu tun, übernatürliche Kraft zu haben. Freude ist ein ganz großes Zeichen des Heiligen Geistes. Dieser Friede, ne? Also das sagt ja auch Jesus, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt ihn gibt. Jesus spricht da auch vom Heiligen Geist. Und Liebe zu Gott und den Menschen, es ist etwas, was der Heilige Geist in uns macht. In der Gemeinde ist es der Heilige Geist, der uns zu einer Gemeinschaft zusammenfügt und zu einer Einheit in aller Unterschiedlichkeit. Weisheit und Einsicht, also es ist ja, also wenn wir jetzt im Supermarkt sind, wäre es ein bisschen komisch, wenn wir jetzt alle Menschen ansprechen würden und würden Flyer verteilen oder so, ne? Das wäre auch ineffektiv, würde ich jetzt mal so sagen. Also vielleicht ist es besser, als das gar nicht tun. Aber Weisheit und Einsicht bedeutet auch, durch den Heiligen Geist zu wissen, wen spreche ich denn an? Wo ist es denn jetzt dran? Wer braucht es denn jetzt? Auch untereinander, ne? Ja, und der Heilige Geist beruft Menschen und er führt Menschen. Und das habe ich schon oft erlebt. Nicht immer mit einer Stimme, aber da gehen Türen auf oder Türen zu. Oder auch die Sehnsucht, die ich in meinem Herzen habe, etwas zu tun, ist oft auch ein Zeichen des Heiligen Geistes. Dass er da was in uns hineingelegt hat, das wachsen darf. Und diese Berufung, eben für Gott unterwegs in dieser Welt zu sein, ist ganz egal, was wir für einen Beruf dann tatsächlich haben, aber das ist die Grundberufung für uns alle. Und mir ist so klar geworden in dieser Woche, ich will es noch mehr haben. Ich meine, ich habe das Privileg, ich darf hier immer predigen und darf euch das weitersagen und das ist ja auch gut. Aber auch so diese Kraft zu haben, den Menschen, die nicht an Gott glauben, Zeugnis zu sein, zum richtigen Augenblick, mit den richtigen Worten, um mich da von Gott gebrauchen zu lassen und da weiterzumachen. Und das ist das, was ich mir für dieses Pfingsten von mir wünsche, also für mich wünsche, so vom Heiligen Geist wünsche. Und auch so, ich meine, ich denke so an Gemeinde, wir wollen, dass die Gemeinde ja wächst. Und auch da habe ich sogar gedacht, ja natürlich, ne? Also man fragt so, man kommt mit Pastoren zusammen und oh, wie groß ist deine Gemeinde und so. Und das sind so Zahlen. Und dann habe ich mir gedacht, will ich eigentlich, dass die Gemeinde wächst, damit ich eine größere Zahl habe? Das wäre nicht die richtige Motivation. Oder will ich, dass die Gemeinde wächst in dem Sinn, dass ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die suchen Gott und Gott sucht sie und er will sie hier reinbringen. Das ist ein Unterschied. Und ich möchte in dieser Weisheit und in dieser Liebe und in dieser demütigen Haltung wachsen. Und das soll, ja, wünsche ich mir für uns alle, dass wir darum beten, wenn wir für den Heiligen Geist beten. Der Rest kommt dann, glaube ich, von selbst. Also Zeichen und Wunder, glaube ich, kommen dann, wenn wir sie brauchen. Aber es ist die Liebe, die wir mehr als alles brauchen. Amen.